Hallo, hier ist Matthias von 7 Tage, 7 Songs und ich habe von den Podfluencern die Aufgabe bekommen, mir Gedanken über die besten Songs zu machen. Und ich finde das ziemlich schwierig, weil das ist zum größten Teil auch sehr subjektiv. Wo setzt man da an? Wem gibt immer recht? Welchen Listen folgt man? Damit ich das Ganze nicht alleine machen muss, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Der Matthias Monka ist wieder bei mir. Hallo Matthias.
Moin.
Matthias hört eben selber auch sehr viel Musik, macht selber Musik und wir versuchen jetzt so ein bisschen mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Und ich habe eben gerade schon gesagt, ja, als allererstes, wenn es um einen einzelnen Titel geht, ist es tatsächlich für mich erstmal eine sehr subjektive Geschichte. Da wüsste ich nicht mal, wo ich da ansetzen sollte, was denn der beste Song ausmacht. Ist es was, was ich in letzter Zeit schon viel gehört habe, in den letzten Jahren oder irgendwas, wo ich immer aufhorche, wenn es im Radio läuft oder wonach geht das? Also ich persönlich lege da jetzt keine musikalischen Maßstäbe an, ob ein Song gut konzipiert ist, besonders konzipiert ist, sondern bei mir selber geht es dann tatsächlich nur um so, ja, Geschichten. Gefällt er mir erstmal. Wie siehst du das, Matzi?
Da bin ich total bei dir, das ist bei mir genauso. Ich habe zum Teil auch selber Songs, die ich als Lieblingssongs bezeichne und die ich für mich als meinen persönlichen größten Song aller Zeiten bezeichne, die aber vielleicht gar nicht so ja, bestimmten Maßstäben entsprechen, die vielleicht angesetzt werden, wenn man so einen Song dazu deklariert, zu einem besten Song aller Zeiten. Na, ich habe keine Ahnung, es gibt Lieder von keine Ahnung, von Paul McCartney zum Beispiel, die kaum jemand kennt und die auch echt schrottig produziert sind und vielleicht auch gar nicht so diesem Bombast entsprechen, den man so erwartet, wo viele sagen würden, was ist denn das jetzt? Und ich sage aber für mich ja, aber da hängen bestimmte Emotionen dran, ja, zum Beispiel, und ein bestimmtes Lebensgefühl, das vielleicht nur ich kenne und das macht das dann für mich zu einem guten Song.
Hast du da jetzt, weil du jetzt gerade Paul McCartney rausgepickt hast, mit eher unbekannten Songs, so hast du da irgendwas im Kopf, was das als Beispiel wäre für den Song?
Da gibt es diverse. Es gibt ja dieses sowieso, einer meiner Lieblingsalben von Paul McCartney ist ja das Album McCartney 2. Das ist ja dieses zweite Album, was er komplett alleine eingespielt hat. Ja, es gibt ja McCartney 1 nach der Beatles-Zeit, das hat er alleine eingespielt. Und dann gab es ja die Wings in den 70ern, die er gegründet hat. Und 1980 hat er die dann aufgelöst oder 79 und dann übergangsweise ein Soloalbum gemacht und alle Instrumente selber eingespielt. Und das ist wirklich ein Experiment geworden. Da ist hier der Song Coming Up zum Beispiel drauf, der ja nun sehr bekannt ist. Den kennst du sicherlich auch.
Ja.
Na, und das Album insgesamt ist echt experimentell und wirklich nicht jedermanns Sache. Und das zählt zu meinen Lieblingsalben, weil ich das zu einer bestimmten Zeit gehört habe. Da war ich 16 oder so und da gibt es dann speziell einen Titel, der heißt One of These Days. Das ist der letzte Song auf dem Album. Das ist nur ganz schlicht, nur eine Akustikklampe und ein bisschen Gesang. Und das klingt eigentlich wie eine Demoaufnahme. Und ich finde, das hat aber so viel Charme und das vermittelt für mich so eine Momentaufnahme irgendwie. Und deswegen macht es das für mich einfach zu einem starken Song.
Ich kenne den Song auch, da sind wir tatsächlich schon wieder, aber auch bei einer Sache, bei allgemeinen Bewertungen, weil dieser Song, One of These Days, ist tatsächlich von dem Album, glaube ich, der am meisten nach den Beatles klingt. Also im Main, also ist sehr spartanisch aufgenommen, hätten die
Ja.
Beatles in ihrer späten Zeit nie so produziert, aber klingt natürlich da auch sehr nach den Beatles.
Ja, klar,
Und,
das ist natürlich nicht wegzudenken bei ihm, ne? Ja.
Natürlich tauchen die Beatles in alle möglichen Ranglisten bei besten Alben, besten Songs auf. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Rolling Stone und Musikexpress, die beiden größten, die machen immer ihre Rankings, wobei bei keinem von beiden tauchen die Beatles ganz oben auf, sondern die sind sich dann tatsächlich auch die beiden großen führenden Musikzeitschriften sind sich dann nicht wirklich einig. Ich habe mich da ein bisschen mit schlau gemacht, wie das überhaupt so vor sich geht. Also die haben dann laden Gäste ein, Musikkritiker aus aller Welt, berühmte, bekannte Sänger, die selber Musik gemacht haben und lassen die dann verschiedene Songs vorschlagen. Die konnten meistens mehrere vorschlagen und so entwickelt sich dann so ein Raster und die sehen aber tatsächlich auch bei den beiden großen Lieder in der Branche total unterschiedlich aus. Da ist zum Beispiel bei den Rolling Stone, Der Titel, vielleicht kommt es auch daher, weil es ja Rolling Stone ist, Like a Rolling Stone von Bob Dylan, steht da ganz oben.
Ja.
Muss man auch dazu sagen, dass die Liste aus 2004 ist. Ist natürlich, hat nicht viel Platz für neuere Songs. Gefolgt von den Rolling Stones. Also irgendwie haben die sich da ein bisschen selbst beweihräuchert vom Rolling Stone. Ich weiß es nicht genau, ob das dann wirklich noch so subjektiv ist. Das ist bei dem Musikexpress anders. Die haben einen Song raufgepackt oder bewertet als besten Song, wo man erstmal gar nicht so drauf kommt. Und zwar ist das Love Will Tear Us Apart. Kennst du auch bestimmt auch aus den 80ern.
Ach so, von Joy Division, ne?
Von Joy Division, ganz genau.
Boah, der hat ihn gekapert, ja.
Ja, die ganze Geschichte, die ganzen Bewertungen sind erst in 2014 entstanden.
Ah, okay.
Hat vielleicht wieder andere Ansätze. Ist ein ganz toller Song, wirklich mega Song.
Toll, ja.
Hat aber mit den Ansätzen bei Rolling Stone schon wieder gar nicht mehr so viel zu tun. Da sieht man einfach, dass die Bewertungen auch ganz, ganz unterschiedlich sind.
Ja, und vor allen Dingen, wenn es von Musik... Fachleuten bewertet wird, dann finde ich es auch, also ich finde immer, das sollte eigentlich immer das Publikum bewerten, was einen guten Song ausmacht, weil die kaufen es ja und die fühlen das ja. Und da müsste man eigentlich mal jemanden fragen, der keine Ahnung, der Stairway to Heaven oder so geil findet, was er denn an diesen Songs so toll findet, was für ihn dabei rüberkommt. Und das wird mit Sicherheit nicht unbedingt das Gitarrensolo von Johnny Page sein, sondern vielleicht eher der liebliche Gesang von Robert Plant oder einfach diese anmutige Flöte am Anfang, die hat mich immer sehr fasziniert.
Ja.
Ja, und ich finde es immer ein bisschen verkopft, da so ranzugehen.
Übrigens, der einzige Song, der in beiden Listen oder in den Top 10 auftaucht, ist tatsächlich auch noch relativ neu. Und zwar ist das von Nirvana, Smells Like Teen Spirit.
Oh geil, total berechtigt, finde ich.
Absolut.
Geiler Song.
Absolut total berechtigt. Aber das ist unter den Top 10 tatsächlich die größte Schnittmenge bei beiden. Alles andere ist da ein bisschen auseinander. Die haben zwar teilweise, die Beatles tauchen mal beiden auf in den Top 10, auch in den Top 50 ganz oft und so weiter. Aber der einzige Song, der tatsächlich in beiden Playlisten drin ist, ist Smells Like Teen Spirit. Und da finde ich, das hat schon auch wieder eine Aussage. Also irgendwo, total, wenn man beides so zusammennimmt, dann geht das auch schon ein bisschen mit dem D'accord, wo ich, wenn ich dann gucken würde, was wäre denn jetzt sowas, was ist ein Titel, der wirklich zu den Besten gehört?
Was ist denn deiner Meinung nach?
Ja, ich habe mir da ein bisschen schwer getan, weil ich habe ja gesagt, ich kann mich da nicht so genau festlegen, weil es einfach, so wie du sagst, so unterschiedliche Gefühle entwickelt und so weiter. Es gibt aber dann eben auch noch so die Kategorie gutes Album.
Ja.
So komplett zusammen und hat vielleicht im Laufe der Musikgeschichte ganz viele andere Bands beeinflusst. Und wenn ich diese drei Sachen zusammennehme, also ein guter, wirklich absolut geiler Song, einer meiner Lieblingssongs, ein Album, was stimmig ist durchweg, ein absolut geiles Album und ein Album, was wirklich Musikgenerationen geprägt hat danach, dann kommen wir mit Smells Like Teen Spirit schon, da kommen wir dem Bereich schon ganz schön nah.
Auf jeden Fall. Ich finde auch Nirvana ist eine Band, die stelle ich auf die gleiche Stufe wie mit Led Zeppelin oder mit Queen oder mit den Beatles tatsächlich auch, weil das ist so eine von diesen ganz großen Bands, die irgendwie was ganz Neues bewegt haben. Die haben sich zwar alter Dinge bedient, das ist schon klar, aber ich finde, dass Kurt Cobain mit Nirvana nochmal ein ganz, ganz eigenes, besonderes, großes Fass aufgemacht hat. Und die haben ja ein ähnliches Lebensgefühl, ein ähnlich starkes Lebensgefühl vermittelt, wie die großen Bands der 60er oder 70er, würde ich mal so behaupten.
Ja. Ja, genau. Also nehmen wir jetzt mal die Beatles und die Stones, die zwar ein bisschen unterschiedliche Lebensgefühle damals vermittelt haben, aber die auch irgendwie die Jugend dazu gebracht haben, durchzudrehen auf ihre eigene Art und Weise, wo die Eltern nur noch um den Kopf geschüttelt haben, ist tatsächlich ähnlich wie bei Nirvana, wo plötzlich was ganz anderes kam, eben einige Jahre später. Und es gibt eben immer so Epochen, so
richtig,
wo da irgendwas passiert. Und das ist ganz bei meiner Recherche bin ich tatsächlich darauf gestoßen, dass dieses Jahr, wo die Nirvana-Platte erschienen ist so und auch ganz viel Einfluss hatte, sind ganz viele andere meiner absoluten Lieblingsalben entstehen. Das war zufälligerweise, ja. Das war 1991. Da ist auch von den Red Hot Chili Peppers das Blood Sugar Sex Magic rausgekommen.
Ja.
Was ein absolut geiles Album ist.
Was, das Beste finde ich von denen.
Was alles mögliche vereint an Rap, Hip-Hop, Crossover, ja. Indie, ja. Sonst irgendwie.
Auf jeden Fall,
ja. Da ist gleichzeitig in die gleiche Kategorie eben auch das erste Album von Pearl Jam rausgekommen, auch in 91.
Ten, ne?
Ja. Ten, ganz genau. Mhm. Und U2 haben tatsächlich ihren ersten richtig großen Richtungswechsel vorgenommen und haben ihr Achtung Baby-Album rausgebracht, was ganz viele Tanzelemente und Techno-Sounds und alles Mögliche mit drin hatte, was erstens für die Band, aber auch für diese groß angelegte Stadionmusik was ganz, ganz Neues war. Also das ist alles so in einem Jahr passiert, wo ich schon sagen kann, okay, da ist tatsächlich irgendwie sowas explodiert, wo sich ganz viele zufälligerweise zeitgleich dann auch so einen relativ großen Einfluss gehabt haben. Und das finde ich schon sehr spannend.
Sehr universell, ne?
Ja.
Und das, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, dass die Bands sich das irgendwie so ausrechnen. Ich glaube, die haben einfach dieses irgendein Gefühl aufgespürt. Die haben, ich glaube, du musst sensible Antennen haben, auch als Künstler, irgendwie für das, was gerade so Zeitgeist sein könnte. Ne? Und ich glaube, das passiert auch alles völlig unterschwellig. So, und dann haben, gut, U2 waren da schon eine große Nummer. Aber ich finde auch, Achtung Baby hat mich damals auch voll weggeflasht. Ich habe so gedacht, boah, was ist das denn? Also ich kannte die ja schon durch Joshua Tree und ich mochte die auch gerne. Aber Achtung Baby fand ich, das zählt zu meinen Lieblingsalben von U2. Also so mit Joshua Tree zusammen ist das eigentlich das, was ich am meisten gehört habe von denen. Und finde ich auch, also es ist, wo du das jetzt so sagst, ist tatsächlich ein bemerkenswertes Jahrzehnt gewesen.
Hast du denn irgendwie, wo wir jetzt sagen, so bei diesen kompletten Alben, hast du irgendeins, wo du sagst, okay, das ist jetzt absolut, das stimmt von vorne bis hinten, das ist stimmig, das muss kein Konzeptalbum sein, manche machen es ja fest an Konzeptalben wie The Wall oder sonst irgendwas, aber es können ja auch andere Alben sein, die...
Gibt's viele, ich habe ja so viele Lieblingsalben, ich bin auch großer Pete Townsend-Fan und es gibt von ihm ein Album, das heißt All the Best Cowboys Have Chinese Eyes. Kennst du das?
Nee, sag mir
so,
gar nicht.
So ein weißes, da ist er vorne mit seiner Gitarre irgendwie drauf und stützt sich da so drauf. Du siehst sein Gesicht von vorne irgendwie und es ist von 1982. Und das ist ein Album, das zählt zu meinen All-Time-Favorites-Alben, weil das ist von vorne bis hinten so toll gemacht und so stimmig, hat so geiles Songmaterial. Und ein bisschen The Who-Attitüde, aber auch ganz viel von ihm als Solokünstler. So, also sehr sensibles Album und sehr, sehr stimmig und ganz groß. Also das ist für mich ein All-Time-Favorite für mich, ja.
Wäre mal interessant herauszufinden, ob so ein Album tatsächlich auch in dem Ranking bei Musik Express oder Rolling Stone auftaucht. Als Pete Townsend könnte man sich fast noch vorstellen, weil der ja schon so ein Darling der Musikindustrie auch eine ganze Zeit lang gewesen ist. Aber es ist schon sehr spannend, woran man das festmacht.
Also ja.
So ein Album muss von Anfang an stimmig sein.
Genau. Und das hat auch tolle Elemente. Ich bin ja auch Who-Fan und da sind halt, wie gesagt, diese Who-Elemente. Und wie du schon sagst, und da kommt auch wieder die Emotion damit rein. Ich habe mir das zu meinem 18. Geburtstag damals gekauft und auch völlig eigentlich blind. Und ich habe das die ganze Zeit gehört. Ich konnte gar nicht mehr damit aufhören. Ich glaube, ich habe mich gestern noch mit meiner Tochter Emily darüber unterhalten. Die meinte nämlich so, ja, sie hatte eine Zeit, als sie so 18, 19 war, da hat sie die Musik so verschlungen, also so richtig fette Emotionen gehabt beim Hören und das dauernd gehört und richtig inhaliert. Und das ist jetzt gar nicht mehr so intensiv. Die ist jetzt 22, wird die jetzt irgendwie. Und da habe ich gesagt, ja, ist bei mir genauso. Ich hatte so eine Kernzeit meiner Jugend von 12 bis 20 oder so. Da habe ich die Musik richtig eingesogen und davon zehre ich eigentlich jetzt immer noch. Also sind immer noch diese Platten von damals, die ich heute immer noch liebe. Und das macht es dann vielleicht auch ein bisschen aus.
Ja, es sind natürlich dann so Sachen, weil sie natürlich auch immer wieder auftauchen. Ne? Du kramst in deiner Plattenkiste, in deiner CD-Kiste oder sonst irgendwie und fällt dir plötzlich wieder ein und ziehst dann das Album raus und schmeißt das drauf. Ja. Habe ich damals gehört und dann hat es natürlich auch sofort was mit Emotionen zu tun. Und da kommt man natürlich nicht ganz so schnell in Bereiche von neuerer Musik. Also so, sei denn, man hat dann irgendwas, was man schon über 2-3 Jahre jetzt in letzter Zeit immer wieder hört und so geht es mir zum Beispiel. Also ich ganze Zeit lang immer wieder bestimmte Künstler gehört und trotzdem sind es immer nur ganz viele Komplettwerke, die, wo man sagt, okay, da weiß man genau, okay, das ist Matthias Lieblingssong. Ich habe meine Frau gefragt und sie hat zuerst gesagt, ja, das ist bestimmt was von Frank Turner als Lieblingssong. Ich so, wahrscheinlich einer meiner Lieblingskünstler oder vielleicht sogar der Lieblingskünstler, aber wenn ich mich da jetzt für einen Song entscheiden sollte, was ist denn da, ist da jetzt einer der Beste? So könnte ich gar nicht sagen. Mhm. Ähnlich geht es mir eigentlich mit T.S. Ullmann, ja, der eben auch so einer meiner Lieblingskünstler ist und der macht ja jetzt auch noch nicht so lange Musik, wenn man das jetzt mit den Beatles und den Rolling Stones vergleicht, aber da ist es tatsächlich so, da habe ich dieses eine Lied, Junkies und Scientologen, was, ja, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt sagen müsste, was ist jetzt gerade dein Lieblingslied seit längerem, nicht was ich irgendwie spontan gerade so im Radio oder dieses Jahr, sondern ja, was ist denn schon, was begleitet dich jetzt zumindest schon ein paar Jahre und du sagst so, okay, das Lied läuft oder kommt auf dem Radio oder du sollst irgendwie abends bei Musik hören, Musik anmachen, was machst du für ein Lied als erstes für ein Lied an? Und es ist meistens tatsächlich dieser Song. Mhm. Und woran es liegt, ob es ein Inhalt ist, viel Text. Ich glaube, Ullmann hat irgendwann gesagt, er hat noch nie so viel Text in einen Song gepackt. Der Text ist gut, die Attitüde ist sehr gut, sehr understatement-mäßig, aber ja, trotzdem eine ganz feine Geschichte. Ja, und die Musik ist auch, ich liebe es einfach. Und deswegen ist mir sicher auch so ein Song, der, wo sich die Geister dran scheiden würden, weil der blätschert auch insgesamt vor sich hin. Es wird immer wieder der Chorus wiederholt und
ich fand ihn auch
ganz,
geil.
Ganz viel Text. Aber das ist eben auch sowas so, das ist dann ein Stück, das ist eben jetzt noch nicht so alt, der ist aus 2019, also ist es jetzt mal so. 3 Jahre alt. Von daher ist dann das zumindest aus der jüngeren Geschichte, wo ich sage, okay, das ist jetzt sofort, also man muss ja relativ schnell antworten, weil es ist ein Bauchgefühl. Wenn man so eine Frage gestellt kriegt, ist es auch fast ein Bauchgefühl.
Ja.
Oder man muss das machen, was wir eben gerade machen, sich ein bisschen versuchen, da ranzugehen, was so ein Lieblingssong ausmachen
kann. Aber tatsächlich hat ja auch bei mir gezündet sofort. Ich habe jetzt den Text nicht gleich geschnallt. Ich bin da so, ich habe mir insgesamt drauf gehört. Ich habe nicht so doll auf den Text geachtet. Aber ich fand die Musik, die ist so aus der Zeit gefallen, finde ich.
Ja.
Und ich glaube, darum geht es auch ein bisschen. Wenn das zu modern klingt, dann ist das irgendwie fremd. Für mich klingt es dann fremdartig. Wir sind da beide Vintage, ja, wir sind da ältere Modelle und wenn wir Songs hören, die jetzt produziert, oder auch Stoppock zum Beispiel, wenn der jetzt was Neueres macht, dann klingt das trotzdem alt und das zählt da auch, glaube ich, zu, ne? Und T.S. Ullmann ist ja auch, hat ja auch keinen modernen Sound, kann man ja so nicht sagen, der klingt ja eigentlich auch eher zeitlos.
Ja.
Und dann kriege ich da auch einen viel schnelleren Zugang. Ich finde den Song auch geil. Ich war gleich gedacht, wow, das ist auch meine Welt eigentlich. Ähnliches, Nils Frevert ist auch so einer, den fällt mir dabei auch gerade ein, von Nationalgalerie, der Sänger. Der ist auch völlig aus der Zeit gefallen. Gut, der ist jetzt auch gar nicht, der ist auch schon seit den 90ern unterwegs. Es gibt da tatsächlich immer mal wieder so ein paar Ausnahmekünstler, die auch ganz neu auf das Radar kommen, die aber so einen zeitlosen Sound haben. Und die kann ich gut an mich ranlassen. Aber wie du gerade schon gesagt hast, wenn das zu moderne Sachen sind, das klingt für mich wie eine ganz andere Welt. Da kriege ich gar keine. Ich kann zum Beispiel gar nichts mit K-Pop anfangen. Das ist für mich so, das klingt für mich alles gleich, wie aus einer Fabrik. Meine Tochter hört da unterschiedliche Nuancen raus und die hört genau, wer welche Stimme da hat. Für mich klingt das alles ganz ähnlich. Und so muss es unseren Eltern damals gegangen sein. Für die war das alles nur Geschrei wahrscheinlich.
Hat das ein bisschen was für dich damit zu tun, dass du jetzt schon so viel an Musik aufgenommen hast, weil wir waren vorhin bei solchen Veränder-Alben, die tatsächlich Geschichte geschrieben haben, weil sie was Neues gemacht haben. Also sei es Nirvana, sei es U2, die erstmal für U2-Fans erstmal was geil. Wir haben erstmal zuerst bei der ersten Single, The Flyer, haben alle irgendwie zuerst in den Kopf geschüttelt.
Ja.
Und dann kamen irgendwann die Leute, die gesagt haben, geil, was macht ihr denn da?
Ja.
So. Und meinst du eher, dass du jetzt so dein Boat on the River gefunden hast, wo du drauf fließt auf deinen musikalischen Strom? Oder könnte jetzt noch mal irgendwas, K-Pop ist es jetzt mal anscheinend gerade nicht, aber könnte auch noch irgendwas kommen, wo du jetzt sagst, okay.
Ich glaube, es wird tatsächlich immer schwieriger mit den Namen, weil wir ja sozialisiert sind. Wir sind aber eine musikalische Sozialisation und wir suchen, glaube ich, immer nach Ähnlichkeiten, so ein bisschen unterbewusst. Dann nach Sachen, die uns vertraut so klingen. Und ich glaube tatsächlich, wie ich schon von gesagt habe, dass diese Sozialisation in einem nur ein paar Jahre umfasst, tatsächlich 10 Jahre oder so. Wenn du halt anfängst, jugendlich zu werden, anfängst, dich für Musik zu begeistern, bis vielleicht 20, Mitte 20 maximal, und dann ist es, glaube ich, abgeschlossen. Und dann ist, glaube ich, kaum noch Platz für was ganz Neues. Ich glaube, das, was dann neu dazukommt, ist dann eigentlich etwas, was dann schon wieder alt ist. Also was eigentlich, wenn man das so reanimiert ist oder, wie heißt das Wort, recycelt oder so, keine Ahnung. Was können auch neue Bands sein? Es gibt immer mal wieder neue Bands, die ich geil finde, aber meistens dann, weil sie für mich dann wie irgendwas klingen. Ich fand Oasis damals geil, weil die wie die Beatles klangen.
Okay, ja.
Deswegen fand ich die unter anderem geil.
Also du hast dann schon so deine Sachen, wo du... Also mir geht's eigentlich manchmal so, dass ich so denke, so okay, das ist jetzt irgendwas, habe ich noch gar nicht gehört. Entweder ich verfolge es weiter, weil ich es auf irgendeine Art und Weise interessant finde, oder eben... Ich höre so viel Musik jetzt durch Podcasts und so weiter, da kommt man natürlich auch ein bisschen zu anderen Klängen. Und da merke ich schon, ich muss es bewusst weiterverfolgen, um dann den Zugang zu finden. Sonst bin ich wieder da, wo ich sonst auch bin.
So ist das, finde ich das bei mir auch. Es ist dann Arbeit. Früher war das keine Arbeit. Früher ist es einfach passiert. Oh, geil, dann hast du dich damit befasst und einfach aus der Lust heraus. Und jetzt muss man tatsächlich, damit man den Faden nicht verliert oder überhaupt erstmal ein Bild davon kriegt, was die da eigentlich machen. Man muss sich, finde ich, auch mehr mit befassen, weil der Speicher schon so voll ist von so viel Musik, glaube ich. Ich glaube, damit hängt das auch zusammen ein bisschen.
Ja, und da bin ich eigentlich prinzipiell erstmal dankbar, dass ich den Podcast machen kann und dass ich den mache, weil es ist ja wirklich viel, dass ich mich mit Musik auseinandersetze, aber es kommen wirklich dann immer wieder mal Elemente rein, wo ich ja sage, okay, da versuche ich jetzt mal ein bisschen am Ball zu bleiben und da irgendwie weiter reinzuhören. Es ist aber manchmal auch anstrengend. Und dann wünsche ich mir manchmal so die Zeit zurück, und das mache ich mittlerweile eben meistens so sonntags. Ich gehe an mein Plattenregal, schmeiße den Riemen auf die Orgel quasi, mache den Plattenspieler an und kram in den Platten und hole dann irgendwas Bekanntes raus, wo ich einfach nur sagen kann, okay, egal zu welcher Zeit, kann ich immer laufen lassen. Also da kann ich auch sagen, da ist mein absolutes Lieblingsalbum von den Counting Crows, August and Everything After, schon 1994 ist das rausgekommen. Da ist Mr. Jones, kennen bestimmt einige, ist da drauf. Aber das ist auch von dem ersten bis zum letzten Track, ich weiß nicht, vielleicht kommt es daher, weil ich so viel gehört habe. Ich glaube, es gibt kein Album, was ich mehr gehört habe als dieses.
Okay,
liegt natürlich auch daran, dass es schon ein bisschen älter ist, logischerweise. Vielleicht kommt T.S. Ullmann da auch irgendwann hin, aber... das ist so, ich kann das auflegen und höre das dann von der ersten bis zur letzten Minute durch. Da ist kein Song, wo ich sage, ich muss weiter skippen. Ist bei der Platte so und so schwierig, weil ich stehe ja nicht extra vom Sofa auf, um den nächsten Jack drauf zu machen. Also von daher muss die Platte auch durchlaufen, und das macht dann auch wieder der Unterschied zwischen Streams zu hören und Platte zu hören oder CD zu hören.
Ja,
da ist es natürlich, lange Rede, kurzer Sinn, so findet wahrscheinlich dann letztendlich doch jeder wieder für sich selber den besten Song, die beste Platte. Und das, wenn man von Beeinflussen redet, kann man ja auch immer nur von Genres reden. Also Nirvana oder Pearl Jam oder wie auch immer haben klar eine Musikergeneration beeinflusst, die Art von Musik hören, die ich liebe. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt Hip-Hop hören würde, ganz viel oder sonst irgendwie, würde ich natürlich auch von anderen Alben sprechen, die Szene beeinflusst haben und so weiter. Ja. Also von daher bleiben wir letztendlich am Ende tatsächlich sehr bei der Subjektivität.
Ja, sehe ich auch so.
Also, wobei ich glaube, bei der jungen Generation müsste ich jetzt nochmal nachfragen. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, durch alle Generationen hinweg, wenn man so nach den bekanntesten, beliebtesten Bands fragen würde, ich glaube, eine Band kommt ja immer, und die hat, da hast du vorhin schon erwähnt, das sind natürlich die Beatles.
Ja, taucht immer wieder auf, ja.
Logischerweise in allen Kategorien von Beeinflussen, der Art der Musik, die sie gemacht haben. Sie haben sich auch noch gewandelt mit Sgt. Pepper.
Ja.
Dann plötzlich wieder ganz andere Musik gemacht, und das ist tatsächlich so. Und da gehen allerdings auch die Meinungen, was ist denn jetzt der beste oder der Beatles-Song und so weiter, extrem auseinander. Auch bei den Alben, da sagt jeder Musikkritiker irgendwas anderes. Und
das kann man auch gar nicht vergleichen miteinander. Also ich habe eine lange Zeit, war das weiße Album mein Lieblingsalbum, weil es so vielseitig ist. Ich glaube, es gab nie wieder so einen Geniestreich, dass eine Band das schafft, so viele musikalische Stile auf einer Platte zu vereinen. Da ist ja alles drauf, von Country über Hard Rock, Helter Skelter ist ja wirklich aus der Zeit gefallen. Das gab es damals dann überhaupt noch gar nicht. Ja. Das ist ja halt unglaublich, das klingt ja nach Led Zeppelin oder sowas oder nach, keine Ahnung, nach späteren Led Zeppelin. So, ja, ne? Ja. Oder so Song wie Blackbird, was eine Ballade dann war, irgendwie ein Singer-Songwriter-Ding. Und sowas hat es meiner Meinung nach vielleicht nochmal bei dem Elton John-Album Goodbye Yellow Brick Road gegeben. Der hat da auch nochmal viele Stile abgeklappert. Aber er hat es dann, letztendlich gab es das dann ja schon von den Beatles, so ein Werk. Und lange Zeit war das mein Lieblingsalbum, aber das schwankt auch ständig. Und dann finde ich wieder Abbey Road geil, das kann man aber gar nicht damit vergleichen. Dann
also, ist das, na, oder ich könnte mich also sowohl beim Album nicht festlegen,
ja.
Ich habe aber auch die Beatles-Alben meistens nie einzeln durchgehört. Als ich angestiegen habe mit den Beatles, waren die ersten Dinger waren diese Compilations von, ne, von 62 bis
ja,
so und so.
Blaues und rotes Album.
Diese
ja.
Rote und,
ja.
Das war der Einstieg und letztendlich ist es auch einfach nur ein Gefühl. Und
ja.
Wenn ich jetzt einfach aus dem Bauchgefühl raus sagen würde, was ist mein Lieblings-Beatles-Song, dann ist es gar nichts so extrem Typisches, sondern einfach auch wegen der Message, die man im Moment natürlich heutzutage umso mehr gebrauchen kann, ist All You Need Is Love.
Ja, ein tierischer Song.
Von den Bläsern, die da zum Schluss da ja. reinkommen,
ja, ja.
über die, das ist,
der Hammer. Ja,
das ja. ist so, aber da wird auch jeder für sich so seine eigenen Geschichten haben, aber ich denke, die Musik der Beatles, wenn es um die besten Songs und besten Platten gehören einfach dazu. Und, aber kann man den Hörern einfach nur so mitgeben, macht euch einfach mal selber Gedanken, warum ihr welche Musik gerne hört und dann werdet ihr feststellen, wie schwierig das ist, sich da irgendwie festzulegen.
Jo, also
vielleicht habt ihr, ich wünsche euch das, vielleicht sogar, ihr habt was, das wie so eine Pistole geschossen kommt und ihr könnt in jedem Gespräch sofort mit irgendwas raushauen und ist gar nicht so einfach, aber es macht natürlich Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, auch warum diese Songs so toll sind und von daher danke ich dir auch recht herzlich, dass du den Spaß mal wieder mitgemacht hast.
Voll gerne, ich habe zu danken.
Ja, ich lasse mich da immer wieder gerne herausfordern und vielleicht konntet ihr ein bisschen inspiriert werden, euch mit den Werken mal auseinanderzusetzen und da nachzuhören oder zu überlegen, was denn eure Lieblingssongs sind. Also von daher kann ich jetzt sagen, bleibt gesund und vielleicht hören wir uns hier bei den Patrouille-Enzern ja irgendwann wieder. Ansonsten könnt ihr gerne meinen Podcast 7 Tage, 7 Songs hören, da kommt jede Woche irgendwas raus. Auf Wiederhören.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.